Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Busat Yam. Hallo! Wir beschäftigen uns mit künstlicher Intelligenz. Bilder gucken, die absolut echt aussehen, aber künstlich produziert sind, das schafft nämlich die neue Software DALL-E 2. Eine, ja, sozusagen Anspielung auf Salvador Dali und dem Pixar-Film Wall-E. Und alles, was man dafür tun muss, ist einen Text eingeben und schon hat man zum Beispiel einen Astronauten, der auf einem Pferd sitzt und durchs Weltall schwebt. Text-to-Image-Programm gibt es schon eine Weile, allerdings scheint dieses Programm noch faszinierender. Und darüber sprach ich mit dem Bild- und Medienwissenschaftler Roland Meyer und habe ihm sofort unterstellt, dass er ein Riesenfan von DALL-E 2 sei und wollte wissen, was diese Software besser kann als die anderen und warum die so aufregend ist.
Also Fan, ich bin vor allen Dingen fasziniert, muss ich sagen. Es ist ein gewaltiger Qualitätssprung. Ich denke, das haben alle, die das jetzt auf Twitter und Instagram auch verfolgt haben, gesehen. Die Bilder sind sehr viel hochauflösender als alles, was man davor in diesem Bereich gesehen hat. Sie sind komplexer, plausibler, variantenreicher und sie haben in sehr viel geringerem Maße das, was viele andere generierte Bilder vorher hatten, nämlich bestimmte Artefakte, bestimmte Unschärfen, bestimmte Eigenheiten, wo man sagen konnte, okay, das ist jetzt wirklich das Produkt einer künstlichen Intelligenz, das sehe ich auf den ersten Blick. Das sieht man hier bei den allermeisten Bildern nicht mehr und das macht es tatsächlich faszinierend und das wirft auch die Fragen auf, wie es davon da aus weitergeht und was das für die Zukunft von digitaler Bildkultur heißt.
Da sprechen wir gleich drüber, aber kommen wir zurück auf ein Foto, das Sie bei Twitter geteilt haben, ein fotorealistisches Bild. Zu sehen so eine Art Blumenladen, eine geöffnete große Terrassentür, drumherum auch große Fenster, das Ganze in pastell-weiß-grüner Fassade. Was ist an diesem Bild so außergewöhnlich?
Also was mich an dem Bild fasziniert, ich bin dadurch einen anderen Post darauf aufmerksam geworden, der gesagt hat, viele dieser Bilder, die jetzt geteilt werden, sind ja irgendwie niedlich und lustig, sind sehr malerisch, sind Illustrationen, haben eine Comic- oder Computerspielästhetik. Aber es gibt eben immer wieder diese Bilder, die tatsächlich auf den ersten Blick ausschauen, wie eigentlich ziemlich alltägliche Fotos. Und das ist bei dem Bild in gewisser Weise auch der Fall. Also wenn man das sieht, denkt man sich zuerst mal, ja, das könnte jetzt irgendwie aufgenommen sein in einer schickeren Wohngegend, irgendwie ein hübscherer Blumenladen. Und dann schaut man es länger an. Ich konnte sozusagen da gar nicht von wegschauen und denkt sich, Moment, da stimmt doch alles Mögliche nicht. Also diese Tür, die sich da scheinbar öffnet, die könnte man gar nicht öffnen oder schließen. Die ganze räumliche architektonische Konstruktion ist eigentlich sehr unplausibel. Trotzdem hat es die Anmutung eines realistischen Fotos und ich finde das interessant, weil das was darüber verrät, wie ich glaube, diese Bilder zustande kommen. Es sind eben keine Bilder von wirklichen Gegenständen, es sind auch keine Bilder von dreidimensionalen Modellen der Welt, wie in Computerspielen oder bei neueren Visual Effects im Kino, sondern es sind Bilder, die aus anderen Bildern entstanden sind, aus einer Vielzahl von Fotos zusammengesetzt und die vor allen Dingen die Anmutung von Fotos simulieren. Da wird also kein Blumenladen sozusagen als dreidimensionales Gebilde simuliert, sondern ein Bild, was ausschaut wie ein Bild von einem Blumenladen. Es ist ein Bild über Bilder, das sozusagen eine fotografische Anmutung sehr überzeugend auf den ersten Blick kreiert und dann auf einmal in sich zusammenbricht fast.
Mhm. Das sind aber auf jeden Fall auch so die schönen Spielereien, die Aspekte. Aber welche Gefahren stecken denn auch hinter diesen künstlichen Bildern? Denn so ein mächtiges Erfindungstool, das bietet ja auch Missbrauchsmöglichkeiten.
Ja, die sind sehr, denke ich, sehr offensichtlich. Wir haben ja schon lange eine Diskussion um Deepfakes, um Desinformation durch Bilder, auch jetzt angesichts des Krieges in der Ukraine nochmal mit verschärfter Dringlichkeit, die Frage sozusagen, welche Bilder authentisch sind, die man im Netz findet, welchen Bildern man trauen kann und dass das bei solchen sehr leicht und sehr schnell und eben auch plausibel und realistisch erzeugten Bildern nochmal eine ganz andere Dimension annimmt, denke ich, liegt auf der Hand und haben die Entwicklerinnen von DALL-E 2 auch sehr klar gesehen. Das ist auch der Grund, warum sie bestimmte Sicherheitsmaßnahmen da eingezogen haben. Nichtsdestoweniger ist es ein mächtiges Tool und in dem Maße, in dem es in Zukunft auch Anwendung finden wird, werden wir schon damit zu tun haben, dass man sehr schnell Fake-Bilder kreieren kann. Denn man kann die Software ja nicht nur nutzen, um Bilder aus dem Nichts zu schaffen, sondern auch um bestehende Bilder zu verändern. Also ich kann einen bestimmten Bereich in einem Bild markieren und sagen, hier soll jetzt zum Beispiel ein Hund hin und dann sitzt da auf einmal dieser Hund in dem Bild. Das ist jetzt ein harmloses Beispiel, aber der sieht plausibel aus, als ob der wirklich sozusagen unter den gleichen Lichtbedingungen, gleichen atmosphärischen Bedingungen, Schattenwurf und so weiter, der ist nicht einfach nur da sozusagen reinkollagiert, sondern der sitzt da mit gewisser gewissem Grad an Realismus. Und was kann man sich ausdenken, was man damit für Dinge treiben kann, die so unangenehm sind.
Gleichzeitig sprechen Sie damit ja auch andere Berufe an, also zum Beispiel den des Illustrators oder der Grafikerin. Müssen die Angst haben, dass ihre Berufe durch die Retusche zum Beispiel irgendwann obsolet werden?
Man kann sich das fragen, zumindest ob es diese Berufsbilder verändern wird. Also ich denke, in dem Maße, in dem so schnell und so viele plausibel und, denke ich, auch für viele ästhetisch ansprechende Bilder quasi aus dem Nichts generiert werden können, muss man sich natürlich fragen, was ist noch der Wert sozusagen zum Beispiel von sowas wie Illustration? Was ist auch der Wert von sowas wie Stock Photography und wer ist dann sozusagen bereit, den zu bezahlen? Und ist das nicht ein ökonomisches Risiko? Das glaube ich ganz sicher, dass das so ist. OpenAI, die diese Software entwickelt haben, sehen es schon auch als ein Tool, das die Kreativität steigert oder antreibt. Und natürlich kann man das sozusagen eben auch genau so verwenden. Es verändert sozusagen natürlich den Umgang mit Bildgenerierung. Also Bildgenerierung wird etwas, wo man jetzt einen Text eingibt, eine vielleicht auch nur schriftlich formulierte Bildidee hat, schaut, was die Software einem produziert und dann Varianten davon generiert, die weiter optimiert. Das ist sozusagen was offensichtlich völlig anderes als ein traditionellerer künstlerischer Prozess oder eine Stock-Photography-Inszenierung.
Und umgekehrt, also hätte sich zum Beispiel ein Andy Warhol ein leichteres Leben machen können, Name, Stil, Tomatendose eingeben und schwupps, hätte er ein neues Werk kreiert?
Nun, Warhol hat sich ja bekanntlich sowieso ein relativ leichtes Leben gemacht, insofern er ja vieles ausgelagert hat an durchaus nicht besonders gut bezahlte Mitarbeiterinnen der Factory. Mhm. Und man kann sich vorstellen, dass Warhol, der ja auch sehr früh mit dem Amiga-Computer zum Beispiel, das war eine Werbeaktion, experimentiert hat, auch mit sowas experimentiert hätte. Mhm. Die Frage ist natürlich, ist es für künstlerische Arbeit im engeren Sinne interessant? Ich denke nur dann, wenn man es schafft, mit so einer Software gewissermaßen gegen die Regeln und gegen das, was sie automatisch produziert, zu spielen. Und vor allen Dingen, wenn man es schafft, eine interessante Perspektive auf die Grenzen und die Bedeutung dieser Bilder zu haben und nicht sie sozusagen nur als Bildgenerierungstool nutzt. Was sicherlich aber passieren wird, auch in so Bereichen wie Character Design oder für Computerspiele oder Filme, da gibt es schon Leute, die das im Internet jetzt ausprobieren und ganz begeistert sind, zu sagen, man kann ja im Nu viele Variationen von Wesen generieren und dann sich die interessantesten aussuchen und mit denen sozusagen dann weiterarbeiten.
Und abschließend, welche Bildproduktion kann DALL-E 2 nicht ersetzen? Also wo geht vielleicht auch die bildliche Qualität verloren?
Also die Grenzen, denke ich, sind ziemlich klar. Die eine sozusagen vielleicht noch vorläufige Grenze, die ich ja angesprochen habe, ist tatsächlich sozusagen, wo es komplexere räumliche Situationen gibt, die fotografisch erfasst werden. Das sieht noch extrem unplausibel aus. Auch solche Szenen, wie jemand hat versucht, sozusagen feiernde Fußballspieler nach dem Sieg der Mannschaft generieren zu lassen. Das ist ein interessantes Bild, was da rauskommt. Es sieht aber sehr nach Francis Bacon aus. Die ganzen Gesichter sind seltsam verschoben. Also bei sozusagen Massenszenen offensichtlich funktioniert es nicht so gut, eine anatomische Plausibilität zu erreichen. Das sind möglicherweise aber sogar noch eher Kinderkrankheiten, diese Software. Das andere ist, dass die Auflösung natürlich begrenzt ist und dass es immer natürlich digitale Bilder bleiben, die sozusagen die Qualitäten zum Beispiel von traditioneller Malerei vielleicht jetzt nicht unbedingt betreffen.
Sagt Bildwissenschaftler Roland Meyer über DALL-E 2. Und mehr Kompressor-Inhalte gibt's natürlich auch in unserer Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek.